Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Meine Überzeugung ist auch, dass wir es ohne Digitalisierung auch nicht schaffen werden. Die Frage ist, wie kriegen wir die Digitalisierung so gelenkt, dass sie die positiven Effekte verwirklichen kann und die negativen Effekte möglichst vermieden werden.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Mal Hand aufs Herz. Wie oft habt ihr eigentlich täglich euer Smartphone in der Hand? Wie viele E-Mails bekommt und verschickt ihr so pro Tag? Streamt ihr dazu noch Filme und Serien? Und nutzt vielleicht auch noch smarte Hausgeräte? Ja, heute widmen wir uns einem Thema, das uns täglich betrifft und auf das wir letztlich alle zugreifen, ohne dass wir vielleicht auch immer drüber nachdenken. Das Internet.
Das ominöse Internet. Genau, die Digitalisierung gilt zwar in vielen Bereichen als Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit, aber ein allzu sorgloser Umgang damit kann das Klima eben auch zusätzlich stark belasten. Und deshalb wollen wir heute mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und verstehen, wie unsere Internetnutzung im Alltag Einfluss auf die Umwelt nimmt.
Im Interview holen wir uns dazu Expertise vom Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Und keine Sorge, natürlich gibt es auch noch einige ganz konkrete Tipps, wie ihr eure Internetnutzung nachhaltiger gestalten könnt.
Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia. Na klar, das Internet ist jetzt aus unserem Alltag einfach nicht mehr wegzudenken. Täglich werden Milliarden von Suchanfragen gestellt, unzählige Dateien in die Cloud hochgeladen und riesige Datenmengen verschickt. Aktuell, und jetzt kommt wirklich eine immense Zahl, verarbeitet Google weltweit im Schnitt 99.000 Suchanfragen. Achtung, pro Sekunde. Das sind in Summe über den Tag 8,5 Milliarden. Und dazu muss man wissen, eine einzelne Google-Suchanfrage verursacht etwa 0,2 Gramm CO2. Das heißt, runtergebrochen, die Internetnutzung in Deutschland produziert mehr CO2-Emissionen als der gesamte Flugverkehr, der ja oft so gescholten wird.
Da muss ich gerade dran denken, kennst du das aus dem Känguru-Manifest, glaube ich, von Marc-Uwe Kling? Da gibt es eine so eine Szene, wo Marc-Uwe sagt, seit du mir erzählt hast, dass eine Google-Suchanfrage so viel Energie verbraucht, wie einmal den Wasserkocher aufzuheizen, überlege ich immer, ob ich mir einen Tee koche oder was bei Google nachgucke. Da musste ich gerade dran denken. Also mal kurz als Vergleich vielleicht.
Ein Einschub an der Stelle.
Als bekennender Känguru-Fan.
Fühle ich.
Genau, denn klar, dieser hohe CO2-Ausstoß kommt daher, dass wir den benötigten Strom eben nach wie vor nicht so zum größten Teil aus erneuerbaren Energie gewinnen, sondern aus Öl, Kohle und Gas. In Deutschland lag der Anteil von Wind, Solar und Co. im ersten Halbjahr 2023 bei gut der Hälfte. Der Anteil steigt zwar stetig, also ist in den letzten paar Jahren wirklich ganz gut hochgegangen, aber laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts lag die durchschnittliche CO2-Emission des deutschen Internets 2021 noch bei ca. 22 Milliarden Kilo CO2 auf ein Jahr berechnet. Und so ein bisschen für die Verhältnisse von diesen 22 Milliarden Kilo entfielen circa die Hälfte auf PCs und Hardware-Komponenten, ein Viertel auf Rechenzentren und dann noch circa 18% auf Telekommunikationsnetze und 9% auf Endgeräte der Telekommunikation. Also wir sehen allein die Hälfte bei PCs, da kommt schon einiges zusammen.
Ja, da kann man sich auch fast so ein bisschen an die Faustregel halten. Je größer das Gerät, desto höher ist letztlich der Verbrauch und auch der Ausstoß, logisch.
Mhm.
Aber es geht in den letzten Jahren natürlich nicht immer nur um die Suchanfragen, sondern verstärkt eben auch um Streaming. Und man muss sagen, jeder dritte Deutsche nutzt täglich Mediatheken und andere Online-Videoplattformen. Also ich glaube, da können auch wir uns schuldig bekennen.
Ja, als Doku-Fan.
Ja, absolut. Und laut einer Online-Studie von ARD und ZDF streamen wiederum weitere 30% der BundesbürgerInnen immerhin wöchentlich. Also das ist schon einfach eine immense Nutzung und auch ein immenser Anstieg logischerweise über die letzten Jahre zu verzeichnen. Wiederum für Videostreaming sind große Datenmengen und somit auch viel Energie nötig, denn es müssen ja Bild und Ton, und zwar am besten gleichzeitig in hoher Qualität, also tendenziell auch in immer höherer Qualität, energieaufwendig verarbeitet, gespeichert und wiederum transportiert und ausgespielt werden. Ein riesiger Faktor ist mittlerweile auch, ihr könnt es euch wahrscheinlich jetzt schon denken, Online-Gaming. Bei Musik-Streaming-Diensten wiederum fallen etwa 40 Megabyte stündlicher Datenverbrauch an. Bei Videos sind es schon 700 Megabyte bis 7 Gigabyte. Und bei cloudbasierten Gaming-Streaming-Diensten sind es mal mindestens 4,5 Gigabyte. Also es sind wirklich immense Zahlen.
Ja, und auch da, ne, tendenziell geht, glaube ich, immer noch mehr in Richtung Streaming, auch bei Spielen. Also was du früher noch einfach einmal runtergeladen hattest oder vielleicht als CD-ROM noch hattest für die ganz alten unter uns, das ist heute zum größten Teil irgendwie online, ne? Mhm. Das verbraucht natürlich enorm viel mehr. Aber wenn ihr jetzt sagt, hey, auf Stream kann ich einfach nicht verzichten und ich bin da bei euch, ich streame auch leider nach wie vor sehr, sehr viel Musik und Serien und so weiter. Man kann aber trotzdem einiges zum CO2-Einsparen beachten. Und zwar ganz banal zusammen mit anderen Leuten streamen. Also sei es FreundInnen, Familie, PartnerInnen, was auch immer. Einfach gucken, dass halt nicht alle ihr eigenes Süppchen kochen sozusagen, sondern man vielleicht sich mal auf eine Serie einigt, ganz klassisch, und die dann zusammen guckt. Das macht schon mal einen Unterschied. Und natürlich auch in niedriger Auflösung schauen. Ich gucke zum Beispiel auch öfters Videos, die fast mehr wie ein Podcast funktionieren. Da kann ich auch die Qualität ganz runterstellen. Da muss ich nicht unbedingt auf den Bildschirm gucken. Ja. Und ganz ehrlich, man muss nicht Fernsehen in 8K. Also bis vor wenigen Jahren haben wir noch in viel niedriger Qualität geguckt und sind auch alle irgendwie klargekommen. Da muss man vielleicht auch mal die eigenen Ansprüche ein bisschen runterschrauben, denn es macht wirklich einen enormen Unterschied, ob man das Ganze bei 360p oder halt bei 1920 guckt oder was auch immer. Und klar, möglichst nicht mobil streamen, sondern übers heimische oder was auch immer, wo ihr gerade seid, WLAN. Also ob jetzt Videos, Podcasts, Hörbücher, Playlists und so weiter. Am besten wirklich einmal im WLAN runterladen das Ganze und dann unterwegs quasi offline abrufen. Das ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Und wie Julia schon sagte, kleine Bildschirme nutzen. Also ich bin sowieso der Typ, ich schmeiß meinen Fernseher nicht oft an, muss ich sagen. Ich bin dann doch eher am Tablet oder Laptop oder Handy sogar, um Sachen zu gucken oder anzuhören. Und auch das macht wirklich einen großen Unterschied, ob man einen großen Fernseher eben benutzt für einen Film oder das Ganze zum Beispiel auf dem Tablet guckt. Also auch da einfach mal in Zukunft überlegen, reicht vielleicht auch der kleinere Bildschirm.
Und vielleicht noch als Ergänzung, es gibt ja seit einigen Jahren dieses Phänomen der Second oder sogar Third Screens, also wenn ihr auch zu denjenigen gehört, die vor der Glotze sitzen und zeitgleich wahlweise noch das Smartphone und oder sogar noch das Tablet bedienen, denkt vielleicht mal drüber nach, ob das tatsächlich sein muss und ob ihr euch nicht vielleicht fokussieren möchtet auf eins dieser Endgeräte.
Genau, denkt auch mal an eure Psyche. Das ist nämlich nicht gut, die ganze Zeit hin und her zu switchen mit der Aufmerksamkeit. Ja. Ja.
Jetzt haben wir viel über Größenverhältnisse gesprochen. Ich möchte aber jetzt noch mal was ganz Gigantisches eigentlich zeigen. Und zwar kennt ihr es mit Sicherheit, diese mittlerweile riesigen Rechenzentren, die das Internet so am Laufen halten. Und allein in den USA sind die tatsächlich für rund 2% des gesamten Energieverbrauchs der USA verantwortlich. Das ist schon wirklich auch echt immens. Ja. Und wir kommen zu einer nächsten Quelle. Die Datenspeicherung hat logischerweise auch einen enormen Anteil am CO2-Ausstoß. Da gibt es Berechnungen des Mobilfunkdienstleisters Vodafone. Und zwar alle Cloud-NutzerInnen weltweit, die jeweils 1000 Fotos in der Cloud speichern, die wiederum produzieren jährlich rund 11.000 Tonnen CO2. Und man muss sagen, das ist jetzt tendenziell nicht mal der Durchschnitt, sondern eher ein bisschen positiv gerechnet. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, könnte man dafür 87.000 Flugreisen unternehmen von Hamburg nach München. Gut, kann man jetzt auch in Frage stellen, ob das sein muss, aber ich finde, das drückt es ganz plakativ aus. Mhm. Zusätzlich kommen natürlich noch zahlreiche andere Quellen für CO2-Emissionen on top, also E-Mails, Messenger-Dienste in der Cloud und so weiter. Und auch ein relativ großes Problem sind ungenutzte Daten. Laut nämlich der Studie eines amerikanischen Unternehmens, das nennt sich Veritas Technologies, wurden alleine im Jahr 2020 5,8 Millionen Tonnen CO2 durch digitalen Datenmüll produziert. Was versteht man jetzt darunter eigentlich konkret? Wahrscheinlich wisst ihr es schon und fühlt euch ertappt, so wie ich auch. Das sind in der Regel zum Beispiel ungelesene E-Mails, die im Spam-Postfach vor sich hin dümpeln, Messenger-Daten, die man eigentlich nicht mehr braucht, oder auch einfach Duplikate. Also auch wenn ihr beispielsweise Endgeräte mal gewechselt habt oder die synchronisiert sind, kann das ja auch passieren, dass irgendwie Fotos, Videos und so weiter immer mal wieder auftauchen. Da gibt es natürlich einiges, was man da wirklich aktiv in die Hand nehmen kann.
Ja, aber das geht ja eigentlich auch relativ einfach, ne? Wenn man wirklich sich ab und zu mal hinsetzt. Ich mache das auch, keine Ahnung, vielleicht so alle 1-2 Monate, dass ich mal meine Fotos durchgehe. Ich fotografiere zum Beispiel auch nicht so wahnsinnig viel, aber auch den ganzen Kram, ne, die man irgendwie über Messenger halt bekommt und so. Einfach mal durchgehe und wirklich alles lösche, was ich nicht mehr brauche. Es ist ja doch oft irgendwie Screenshots und so. Ich bin ja mittlerweile sehr, sehr großer Fan dieser Option, dass man Fotos nur zum einmaligen Ansehen verschickt. Denn dann hängen die danach weder bei mir noch bei der anderen Person quasi in der Foto-App rum, sondern sind halt einmal angeguckt worden, die, und dann ist gut. Aber ansonsten genau, schaut einfach mal regelmäßig, hey, habe ich irgendwie Daten, die ich nicht mehr brauche? Gibt's Apps, die ich nicht mehr brauche, die trotzdem aber im Hintergrund irgendwie laufen oder mir ständig Benachrichtigungen schicken oder was auch immer? Duplikate, wie Julia sagte, von Fotos, Videos, das wird einem auch angezeigt eigentlich in diesen Foto-Apps, dass da sagst so, hey, übrigens, du hast hier einige Sachen doppelt, möchtest du mal was löschen? Und auch genauso generell dieses Ordnung halten, da gibt's auch ein paar kostenlose Apps, Dateimanager und so weiter, die da helfen können. Was E-Mails angeht, ob jetzt im privaten oder vor allem ja für die meisten auch eher im beruflichen Bereich, auch da immer mal gucken, ne? Ältere Mails vielleicht irgendwie ins Archiv oder ganz löschen, wenn man sie wirklich nicht mehr braucht. Ja. Von einer längeren Unterhaltung vielleicht auch einfach nur die letzte Mail aufbewahren und die anderen löschen, da hat man den kompletten Verlauf trotzdem, den Papierkorb regelmäßig leeren, da sammelt sich ja auch viel an. Und auch diese ganzen Newsletter, Verteiler und so weiter entabonnieren. Wenn ihr das nicht mehr braucht, wenn das keinen Wert hat und eben man nur direkt löscht, dann entabonniert halt einfach. Und das geht mittlerweile eigentlich auch ganz einfach am Ende, also ganz unten, wenn man runterscrollt, gibt es eigentlich immer einen Link, wo man das wieder, wo man unsubscriben kann quasi. Und ansonsten Fotos möglichst komprimiert versenden, automatische so Mail-Benachrichtigungen von Facebook und Co. einfach ausschalten, alles Mögliche an Benachrichtigungen, was da so stattfindet. Mich nervt das eh, also ich habe fast gar keine Benachrichtigung auf meinem Handy, ehrlich gesagt, weil man doch ja das meiste davon irgendwie wieder nur wegwischt. Und natürlich auch weniger von diesen unnötigen Mails von wegen, ja, okay, danke, so, das ist immer die Frage, muss man das? Schreibt in der originalen Mail einfach schon mal Danke im Voraus und dann ist gut.
Genau, das ist Höflichkeit genug.
Genau, ich finde auch, also ich brauche nicht immer diese ganzen Mini-Mails noch hinterher. Und tatsächlich auch bei Geräten, so ganz banale Sachen wie die Vibrationen deaktivieren, spart auch schon ganz gut Strom. Geräte über Nacht ausschalten, wenn ihr es könnt. Oder zumindest eben in Flugmodus oder so. Display-Helligkeit regulieren. Mache ich sowieso auch. Ich hasse helle Displays. Und auch möglichst gucken, dass es schnell in Standby schaltet, dass der Bildschirm sich einfach ausschaltet nach ein paar Minuten, wenn ihr es nicht mehr braucht. Auch gerne manuellen Modus nutzen, nicht immer alles nur automatisch laufen lassen und halt die Geräte viel Strom im Hintergrund verbrauchen lassen. All solche Dinge, vieles davon ist, glaube ich, auch gesunder Menschenverstand oder ihr wisst das schon. Und natürlich, ja, den eigenen Datenstrom, das eigene Streaming sozusagen wirklich reduzieren. Also ganz großer Faktor bei virtuellen Meetings, einfach mal die Kamera auslassen. Und man kann ja notfalls auch zu Beginn sagen, hey, ist es okay, wenn wir die meisten von uns die Kamera auslassen, einfach um Daten zu sparen? Dann ist es wirklich enorm. Also da wurden ja auch Berechnungen gemacht, ne, was während Corona da alles zusammenkam von virtuellen Meetings, wo 500 Leute ihre Kamera anhaben und eine Person spricht. Also das braucht niemand. Auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist, ins Vakuum zu sprechen gefühlt.
In die Standbilder zu gucken, ja.
Ja, aber für die Umwelt definitiv besser und für die Stromrechnung. Und natürlich generell gucken, ne, möglichst die Spielzeit auf dem Gerät einfach reduzieren. Überlegt mal, was ihr für Hobbys hattet, bevor ihr sehr viel am Rechner oder am Handy gemacht habt und ob man das nicht mal wieder reetablieren möchte. Und auch zum Beispiel, was auch viel Strom frisst, was viele, glaube ich, nicht wissen, diese virtuellen Assistenten, ne? Also ja, sei es Google oder Alexa oder Siri oder was auch immer. Klar, die verbrauchen auch viel Energie, gerade durch diese künstliche Intelligenz, die dahinter steckt. Auch Spracheingaben, ne? Wenn man was sucht zum Beispiel, dann wirklich eintippen statt Sprache erkennen zu lassen, bis das alles durchgelaufen ist. Auch das verbraucht mehr. Und all solche Maßnahmen sparen ja nicht nur CO2, sondern verlängern zum Teil auch die Lebensdauer der Geräte, sodass man dann deutlich länger was davon hat. Zum Beispiel von einem guten Akku, der nicht nach einem Jahr schon im Eimer ist.
Wir kennen es alle.
Ja.
Ja, also das sind noch ein paar ganz handfeste Tipps. Und man muss auch sagen, es gibt ja immer wieder auch einfach so ein Phänomen, das habt ihr bestimmt auch schon beobachtet. Also Leute, die sich dazu entschieden haben, sich auch bewusst von ihrer Internetnutzung so ein bisschen zu distanzieren. Und das zeigt ja eigentlich, wie immens die Digitalisierung so unseren kompletten Lebensstil und unseren Alltag mittlerweile beeinflusst. Also wie weit das ja auch in so ein Privatleben irgendwie vorrückt. Stichwort dazu ist übrigens Social Media Quitting. Also ich sehe da wirklich in letzter Zeit auch immer mehr Videos, Beiträge von Leuten, ja, die ihre Apps tatsächlich komplett löschen und sich von Social Media verabschieden. Und das ist ja so die Rückkopplung aus den Berichten, sich dadurch auch psychisch wieder besser fühlen, weil sie ja nicht nur viel Zeit gewinnen, sondern auch Energie sparen, und zwar tatsächlich in zweierlei Sinn. Also zum einen ihre eigene Lebensenergie, die eben nicht drauf geht, und zum anderen natürlich dadurch, dass sie einfach nicht an einem digitalen Gerät hängen und wirklich Energie im klassischen Sinn verbrauchen.
Ja, und auch einfach die Belastung durch Social Media ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, ne? Also dass da sehr viel einwirkt bei dem, was man so konsumiert.
Absolut. Und deshalb legen auch viele sehr bewusst ein Digital Detox ein, sind also für ein paar Tage oder sogar Wochen offline in der Regel natürlich angekündigt, melden sich dann auch irgendwann wieder zurück aus der Versenkung. Also meistens ist es zumindest nichts Dauerhaftes. Aber auch dieses Phänomen gibt es ja letztlich auch. Und wir kommen wieder dazu, auch hier ist es einfach super hilfreich, wenn man dazu neigt, dass man sich in verschiedensten Social-Media-Umgebungen gerne mal verliert, reguliert doch einfach die Bildschirmzeit oder begrenzt die Nutzungsdauer für bestimmte Apps. Das kann man wirklich super einfach über seine Einstellungen im Smartphone oder auch am Tablet entsprechend regeln. Das hilft wirklich sehr.
Ich muss sagen, bei mir zum Beispiel beim Handy geht es nicht so gut. Dann kriege ich nur so ein Reminder, so, oh, deine Zeit ist aufgebraucht, aber es passiert nichts. Bei meinem alten Handy ging das, dass er die App dann wirklich ausgeschaltet hat. Deswegen habe ich eine spezielle App, die quasi andere Apps blockiert.
Auch gut.
Ja, das ist super. Ich glaube, ich habe da in unserer Folge zu nachhaltigen Apps auch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe das mittlerweile wirklich extrem reduziert. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde komplett für Social Media und auch noch ein paar andere Apps am Tag und auch nur zu bestimmten Zeiten. Und mir hilft das enorm. Wenn man sich da selbst einfach begrenzen muss, dann ist das so. Aber das macht schon einen riesen Unterschied, ob ich irgendwie 20 Minuten am Tag lustige Katzenvideos angucke oder halt 4 Stunden. Genau.
Und soll ich euch was sagen? So eine halbe Stunde, die geht vorbei wie im Fluge.
Aber es reicht halt auch unterm Strich, wenn du auch so überlegst. Ich finde, wenn man mal so gerade Instagram oder auch TikTok und so, da weißt du auch oft überhaupt nicht mehr, was habe ich eigentlich die letzten 20 Minuten geguckt? Weißt du, das ist so total aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich könnte dir nicht sagen, was vor 3 Videos passiert ist. So, das ist ja eigentlich auch erschreckend. Genau, aber kommen wir von da noch einmal zu einem recht neuen Klimaschädling im digitalen Umfeld, und zwar Kryptowährungen. Selbst wenn ihr jetzt konkret die nicht aktiv benutzt, sind sie ja trotzdem leider ein riesiger Faktor. Ja. Ein Forschungsteam hat sich da mal von 2016 bis 2021 diese ganze Entwicklung angesehen und bestätigt, dass die Produktion der Kryptowährung Bitcoin alleine einen astronomischen Stromverbrauch hat, der immer weiter steigt. Ja, dieses Bitcoin-Mining, wie das ja heißt, also wie heißt das auf Deutsch?
Schürfen,
genau. Ja. Ich dachte gerade Bergabbau. Genau.
An der Stelle, kleiner Spoiler, falls ihr es noch nicht gehört habt, unsere letzte Folge geht ja um das Thema Gold. Auch da ist quasi Mining und Schürfen als Begrifflichkeit schon gefallen und Bergbau. Stimmt. Also an der Stelle, ich möchte nicht unterbrechen, Jana, aber falls ihr es noch nicht gehört habt, du.
Empfehlung. Genau, aber dieses Bitcoin-Mining wurde jetzt eben im Laufe der Zeit immer schmutziger und auch klimaschädlicher. Nur mal so für die Vorstellung, die globalen Bitcoin-Klimaschäden im Studienzeitraum werden auf insgesamt 12 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das wird ja auch leider immer noch viel zu wenig gemacht, Klimaschäden auch mal finanziell zu benennen. Aber den Autoren dieser Studie zufolge überstiegen diese Klimaschäden eben oft den Marktpreis der geschürften Münzen beim Spitzenwert von 156%. Also das heißt, für jeden Dollar, den man da verdient hat, hat man 1,5 Dollar Klimaschäden verursacht. Also
das ist irgendwie absurd eigentlich.
Wahnsinn, genau. Also Bitcoin verursacht so circa 35% seines eigenen Wertes an Klimaschäden. Das ist schon echt enorm.
Das ist ja heute fast ein bisschen die Folge der enormen Zahlen, gell? Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz bei diesem Forschungsansatz bleiben, denn total interessant daran ist auch der Vergleich mit anderen Industrien. Und da haben sich die Forscher mal ganz konkret angeschaut, wie verhält sich denn letztlich das Mining dieser Kryptowährung gegenüber anderen energieintensiven und auch stark klimaschädlichen Prozessen, zum Beispiel der Rindfleischproduktion. Und wir wissen alle, was die für unser Klima bedeutet. Oder auch der Stromerzeugung aus Erdgas oder der Herstellung von Benzin aus Rohöl. Und da muss man ganz klar sagen, Kryptowährungen stehen diesen wirklich umweltschädlichen Verfahren hinsichtlich der Umweltschädigung in absolut nichts nach. Denn es müsste sozusagen der Anteil erneuerbarer Energien für das Mining von Bitcoins wirklich drastisch steigen. Aktuell ist das Verhältnis aber noch sehr umgekehrt. Also etwa 61% der genutzten Energie für das Bitcoin-Mining ziehen sich aus fossilen Quellen.
Ja, also auch das ist wirklich immer noch ein Problem. Mhm. Aber wir wollen jetzt mal einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt euch einiges an Infos und Tipps geliefert. Aber wollen jetzt auch im Interview noch mal ein etwas größeres Bild aufmachen. Und zwar haben wir einen Gast, der uns mehr über die Nachhaltigkeitspotenziale der Digitalisierung erzählen kann, nachdem wir jetzt ja doch viele negative Aspekte genannt haben. Denn wir haben jemanden eingeladen, der ein besonderes wissenschaftliches Interesse an dem Thema hat. Das ist Dr. Ralf Hintermann. Er ist Gesellschafter und Senior Researcher am Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit.
Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns im Grünland sind, Dr. Hintermann, und sind auch echt gespannt, ob Sie uns halt nochmal so ein großes Bild aufspannen können für die Nachhaltigkeitspotenziale der Digitalisierung. Das klingt jetzt erstmal ziemlich groß, aber wir werden es natürlich einzeln runterbrechen. Also damit herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und über dieses spannende Thema sprechen zu können.
Dann starten wir doch mal wirklich mit diesem ganz großen Bild rein, wie ich es gerade benannt hatte. Also welche spezifischen Nachhaltigkeitspotenziale sehen Sie in der Digitalisierung und wie können sich diese letztlich auch auswirken auf Gesellschaft und auf die Umwelt?
Ja, die Digitalisierung hat ja zwei Seiten. Also das eine ist natürlich der Energie- und Ressourcenbedarf, den die Digitalisierung selbst erzeugt. Und dann gibt es halt die zweite Seite, dass man mit Digitalisierung...
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Energie, Ressourcen, Materialien einsparen kann, und zwar in einem doch sehr erheblichen Maße. Und meiner Meinung nach brauchen wir auch Digitalisierung, um unsere Umwelt und insbesondere unsere Klimaherausforderungen der Zukunft lösen zu können. Und da die Digitalisierung ja alle Gesellschafts- und Unternehmensbereiche umfasst, können wir auch mit Digitalisierung in allen Bereichen was erreichen. Das fängt an bei der Industrie, in der Produktion, ist aber auch in der Landwirtschaft, im Gebäudesektor, auch im privaten Konsum können wir mit Digitalisierung die Nachhaltigkeit fördern.
Können Sie da vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen für nachhaltige Innovationen oder auch Geschäftsmodelle, die im Rahmen der Digitalisierung entstanden sind?
Ja, da gibt es, wie gesagt, dadurch, dass es so ein breites Feld ist, natürlich unendlich viele Beispiele. Aber nehmen wir zum Beispiel die Landwirtschaft. Da gibt es Lösungen, wie wir mit Digitalisierung Pflanzen genau so düngen und mit Wasser versorgen, wie sie es brauchen. Also jede einzelne Pflanze bekommt genauso viel Wasser und Düngemittel, wie sie braucht. Also wir überdüngen nicht mehr, wir wässern nicht zu viel und sparen damit enorme Ressourcen. Das kann man mit Digitalisierung machen. Man kann mit Digitalisierung, mit Lösungen über Drohnen etc. auch die kompletten Felder, Wälder beobachten, feststellen, wo es Probleme gibt, da Lösungen finden. Also da gibt es in dem Bereich sehr viele Lösungen, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn wir in die Produktion zum Beispiel gehen, können wir mit digitalen Lösungen, auch mit neuen Lösungen der künstlichen Intelligenz, Ressourcen einsparen, weniger Materialien verbrauchen, enorm viel Energie einsparen. Also wir haben da relativ hohe Potenziale. Insbesondere, wie gesagt, im Industriebereich geht man auch davon aus, dass die Potenziale in Deutschland und in Industrieländern sogar am höchsten sind.
Das ist ja total spannend. Woran liegt das? Liegt es daran, dass wir einfach sehr starke Unternehmensstrukturen auch haben? Das heißt, da ist auch einfach sehr viel Möglichkeit, einen Ansatzpunkt zu finden?
Ja, natürlich. Wir sind natürlich auch in Deutschland, wir sind ein Industrieland und haben deshalb auch verhältnismäßig hohe Energie- und Ressourcenbedarfe durch die Industrie. Mhm. Und mit Digitalisierung, das kann man sich vielleicht relativ einfach vorstellen, wenn wir über digitale Lösungen zum Beispiel es schaffen, weniger Materialien zu verbrauchen. Also viele kennen ja vielleicht dieses 3D-Drucken, wo man dann wirklich nur noch genau das an Materialien einsetzt, was nachher genutzt wird. Und wir haben gar keinen Verschnitt mehr, wie wir es bei anderen Technologien hätten. Mhm. Also wenn man zum Beispiel Zerspannungstechnologien nimmt, wo normalerweise über Dreh- oder Fräsmaschinen Material abgetragen wird, das ist bei 3D-Druck gar nicht mehr nötig. Ich setze wirklich nur noch das an Materialien ein, was nachher auch verwendet wird. Und das kann ich halt mit digitalen Technologien enorm verbessern und kann damit viel Materialien sparen und auch viel Energie sparen, indem ich halt digitale Lösungen zur intelligenten Steuerung der Maschinen zum Beispiel einsetze.
Jetzt hatten Sie ja schon so ein bisschen angerissen, also insbesondere eigentlich in Richtung, ich sag mal, Steuerung und auch irgendwie Monitoring von gewissen Prozessen. Aber wie können denn jetzt Unternehmen und Organisationen digitale Technologien noch nutzen, um ihre vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
Also ein wesentlicher Vorteil oder ein Einsatzgebiet für digitale Lösungen, gerade zum Beispiel in kleineren oder mittleren Unternehmen, ist es natürlich, mithilfe von digitalen Lösungen Lieferketten zu verfolgen, die Produktion zu optimieren, auch das ganze Thema Monitoring, was Sie gerade gesagt haben, zu verbessern. Weil wir haben heutzutage durch die hohen Umweltanforderungen, durch die hohen Herausforderungen, durch den Klimaschutz, haben wir auch eine Menge neuer Gesetze zum Beispiel, die kleine und mittlere Unternehmen betreffen, wo kaum Ressourcen auch zur Verfügung stehen, um das alles zu erfüllen. Also das ganze Thema Umweltberichterstattung, Lieferketten verfolgen, da brauche ich ja auch Ressourcen dafür. Und da können natürlich digitale Lösungen auch helfen, das möglichst effizient für die Unternehmen abzuwickeln.
Beziehungsweise ihnen schon von vornherein vielleicht auch mehr an die Hand zu geben, ne? Was sind Standards und dann kann man das da irgendwie ein bisschen besser einpflegen mit entsprechender Technologie.
Effizient und natürlich sehr stark erleichternd auch, ja. Also man kann natürlich dann versuchen und das auch mit digitalen Lösungen hinbekommen, dass ich halt viel weniger eigene Recherche tätigen muss, um zum Beispiel herauszufinden, wie viel Energie braucht jetzt ein bestimmter Dienst, den ich nutze, oder wie viel Energie muss ich in den Vorketten kalkulieren, wenn ich jetzt meine CO2-Emissionen oder meine Energieverbräuche insgesamt bestimmen möchte.
Ja klar, wenn man alles händisch machen muss, das dauert enorm lange. Also ich habe auch eine gute Freundin, die in dem Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung arbeitet und das ist enorm. Also ich glaube, die meisten machen sich keine Vorstellung davon, wie aufwendig das tatsächlich ist.
Genau, und das ist vor allen Dingen für die kleinen Unternehmen eine enorme Herausforderung. Ich meine, große Unternehmen, die können sich das leisten, ganze Abteilungen für Nachhaltigkeitsberichterstattung zu haben, aber ein kleines Unternehmen hat typischerweise gar nicht unbedingt die Kompetenzen und es ist heutzutage auf dem Arbeitsmarkt auch extrem schwer, die entsprechenden Kompetenzen zu bekommen. Also wir wissen alle, wie schwer es ist, geeignete Fachkräfte zu bekommen.
Aber gleichermaßen birgt ja diese Digitalisierung und auch irgendwie nachhaltige Innovation eine ganz gute Chance, also beispielsweise indem Prozesse digital abgebildet werden und eben nicht mehr sozusagen durch Manpower oder enorme Manpower irgendwie umgesetzt werden müssen. Gibt es denn da vielleicht auch Beispiele, die Sie benennen können für nachhaltige Innovationen und auch Geschäftsmodelle, die so im Rahmen der Digitalisierung überhaupt erst entstanden sind und möglich wurden?
Digitalisierung kann natürlich enorm helfen, Arbeitsabläufe deutlich zu vereinfachen. Also ich glaube, wir kennen alle das Beispiel deutschen Behörden, wo wir wirklich noch auch im internationalen Vergleich eher hinten dran sind, was die Digitalisierung angeht, wo extrem viel noch über Papier läuft. Also auch da sind Unternehmen häufig extrem genervt, wenn es um irgendwelche Anträge geht und das muss alles noch per Papier eingereicht werden und dann, also man kann im Internet manchmal Schreibtische voll mit Unterlagen für bestimmte Genehmigungsverfahren, die da in Deutschland laufen müssen, sehen. Da könnten wir natürlich mit Digitalisierung extrem viel Arbeit, auch Materialien, Energie sparen, wenn wir das alles viel effizienter machen. Und für uns als Privatleute, ich habe mich im letzten Jahr umgemeldet, also ich war auch überrascht, wie viel Papier ich noch ausfüllen musste, nur um einen neuen Wohnsitz anzumelden. Also das ist schon einiges, was wir mit Digitalisierung erreichen können. Und dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die genau da ansetzen, die versuchen, mit digitalen Lösungen die Unternehmen zu unterstützen, besser zu werden. Also ich kenne zum Beispiel ein Startup, die es schaffen, mit einer Lösung für künstliche Intelligenz die ganzen Prozesse im Unternehmen zu überprüfen und festzustellen, wo können wir denn Energie sparen und wie viel Energie können wir sparen. Und typischerweise haben die Potenziale von 10-20% Energieeinsparung, allein dadurch, dass sie diese KI-Lösung einsetzen.
Das ist ja bei einem großen Unternehmen auch schon jede Menge dann am Ende des Tages, ne?
Da kann viel zusammenkommen, ja.
Wozu ich auch vor einer Weile mal kurz was gelesen habe, was ich ganz spannend fand, vielleicht können Sie dazu was erzählen, ist dieses Prinzip der digitalen Zwillinge. Könnten Sie das ein bisschen erläutern und wie das vielleicht in einem Nachhaltigkeitskontext auch hilfreich sein könnte?
Das ist halt letztendlich auch ein Konzept der Digitalisierung, dass man Produkte, die physisch existieren und Anlagen, die physisch existieren, Produktionsanlagen zum Beispiel, digital nachbildet, also praktisch einen digitalen Zwilling erzeugt im Computer, wo man alle Daten, die mit diesem Produkt verbunden sind, nochmal digital abgebildet hat. Das ist einmal eine Methode, um die Transparenz sehr deutlich zu erhöhen. Also ich kann damit praktisch ein Produkt von seiner Herstellung bis zu seinem Recycling vielleicht irgendwann oder außer Betriebnahme verfolgen und kann immer feststellen, was ist irgendwann passiert. Also wenn ich mir das zum Beispiel fürs Auto vorstelle, dann kann ich genau für ein Auto, wenn ich einen digitalen Zwilling erzeuge, im Rechner ein Abbild erzeugen, wo ich jedes Einzelteil genau nachvollziehen kann, wo kam das her, jede Reparatur, die an dem Auto durchgeführt wurde, jede Wartung, die durchgeführt wurde, alles dokumentiert habe, teilweise sogar sehen kann, wer hat denn wann welchen Ölwechsel gemacht, und ich kann das über das ganze Autoleben nachvollziehen und habe da natürlich eine enorme Transparenz, kann genau feststellen, wo ist vielleicht irgendwann mal was schiefgegangen, woran lag es vielleicht, dass das Auto oder dass irgendein Teil im Auto frühzeitig kaputt gegangen ist, kann natürlich dann auch genau die Prozesse für Ersatzteile entsprechend steuern und kann damit halt alles optimieren, kann möglicherweise sogar frühzeitig erkennen, ob ein Teil irgendwann vielleicht ausfällt. Und das alles über diesen digitalen Zwilling. Also das ist natürlich ein enormer Vorteil. Und wenn man das weiterdenkt, dann könnte es denkbar sein, dass wir wirklich für jedes Produkt, was wir haben, ganz überall digitale Zwillinge haben, wo wir feststellen können, wo kommt das her? Auch im Lebensmittelbereich natürlich eine wahnsinnig spannende Sache, genau nachzuvollziehen. Wo kommen die Lebensmittel eigentlich her? Ist das wirklich Bio oder was ist da genau passiert? Also über solche digitalen Zwillinge.
Mhm. Ja, sehr spannend.
Und eine zweite Möglichkeit, also hatte ich jetzt noch nicht gehört, ich kann natürlich mit diesen digitalen Zwillingen dann auch Optimierungen hinbekommen. Ich kann Simulationen machen. Ich muss das nicht mehr in der physischen Welt ausprobieren, sondern ich kann es im Computer ausprobieren. Und auch das hilft ganz enorm. Also wir machen das zum Beispiel gerade in einem Projekt, wo wir versuchen für Rechenzentren, also ein Herzstück der Digitalisierung, die Abwärme aus diesen Rechenzentren für Heizzwecken zu nutzen. Und dazu bauen wir digitale Zwillinge von diesen Rechenzentren und können dann im Computer optimieren, wie wir diese Abwärme aus den Rechenzentren nutzen können.
Okay, ja, cool. Also da auf jeden Fall auch sehr viel Potenzial irgendwie in dem Bereich.
War ja jetzt auch eigentlich schon ein ganz spannendes Beispiel, was mich vielleicht zu einer nächsten Frage bringt. Denn es gibt ja auch durchaus Bereiche, in denen die Digitalisierung letztlich negative Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. Also im konkreten Beispiel diese großen Rechenzentren, die natürlich wahnsinnig viel Energie brauchen und sehr viel Abwärme erzeugen. Wie kann man denn jetzt letztlich aber auch wiederum durch Digitalisierung dann diese möglichen Probleme vermindern?
Also ein Beispiel habe ich gerade schon gesagt, also wenn man sich jetzt mal die Rechenzentren rausgreift, da ist das Thema, die Wärme, die in den Rechenzentren entsteht, zu nutzen, ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall betrachten sollte und den wir künftig auch betrachten müssen. Also wir bauen immer mehr Rechenzentren, vor allen Dingen immer mehr sehr große Rechenzentren. Wir bauen aktuell in Deutschland einige Großrechenzentren. Da hat ein einziges Rechenzentrum den Strombedarf einer Großstadt. Und Strom wird im Rechenzentrum 1:1 in Wärme umgewandelt. Das ist Energieerhaltungsgesetz. Also da geht Strom rein und das geht an Wärme aus dem Rechenzentrum wieder raus. Wir können das natürlich einfach an die Umgebung, also an die Luft abgeben, aber dann haben wir nichts davon. Aber wir können das natürlich auch versuchen zu nutzen und damit Gebäude zu heizen. Und das ist natürlich gerade aktuell in unserer Situation hier in Deutschland, wo wir den ganzen Gebäudewärmebedarf in den nächsten 20, 30 Jahren auf regenerative Quellen umbauen müssen, ist das ein Element, was wir nutzen können. Das wäre also ein wesentliches Thema bei Rechenzentren, die Abwärme zu nutzen. Da fangen jetzt auch die ersten größeren Projekte an, wo das gemacht wird. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir selbst sind auch in einem Forschungsprojekt, wo wir versuchen, das Ganze mit künstlicher Intelligenz dann noch zu unterstützen. Mhm. Ein anderes Thema bei Rechenzentren ist ein Großteil der ökologischen Wirkungen von Rechenzentren ist halt wirklich durch den hohen Strombedarf bedingt. Also, dass sie halt viel Strom brauchen. Und das ist also, wenn man jetzt die Klimawirkungen von Rechenzentren nimmt, dann sind das fast 90% der Klimawirkungen sind halt durch den Strombedarf der Rechenzentren bedingt. Das heißt also, wir müssen versuchen, den Strom möglichst klimafreundlich zu erzeugen. Dann können wir halt auch die Rechenzentren möglichst klimafreundlich betreiben. Mhm. Und auch da kann Digitalisierung natürlich helfen, indem wir das ganze Energienetz intelligenter machen, indem wir den Strombedarf ans Angebot anpassen, dass wir also dann den Strom verbrauchen, wenn halt Wind und Sonne gerade Strom produzieren und den Strombedarf dann runterfahren, wenn halt kein Wind und keine Sonne da sind. Auch da können wir mit Digitalisierung sehr viel schaffen. Und ohne Digitalisierung ist es praktisch auch nicht denkbar, dass wir das schaffen, unser Energiesystem auf regenerative Stromquellen umzustellen.
Dann kommen wir doch vielleicht direkt mal zum Thema Energie. Wie beeinflusst denn letztlich die Digitalisierung so die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, speichern, verteilen? Und was ergeben sich denn daraus für Potenziale letztlich auch im Hinblick auf die Energiewende, die wir ja anstreben in Deutschland?
Also wir haben ja bei der Digitalisierung diese zwei Effekte, dass die Digitalisierung selbst Strom verbraucht. Mhm. Das ist nicht unerheblich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Digitalisierung jetzt den Strombedarf der Zukunft in die Höhe treiben wird, sondern da haben wir eher Themen wie Elektromobilität oder auch verstärkter Einsatz von Wärmepumpen im Wärmebereich, die dafür sorgen werden, dass wir mehr Strom brauchen werden, auch dass die Industrie immer mehr Prozesse von fossilen Energieträgern, also von Öl und Gas, auf Strom umstellt. Das treibt den Strombedarf hoch. Die Digitalisierung selbst ist jetzt aktuell in Deutschland vielleicht für ungefähr 8% des Strombedarfs verantwortlich. Und der Anteil wird voraussichtlich auch nicht groß ansteigen, weil, wie gesagt, die anderen Bereiche sehr stark ansteigen werden. Mhm. Aber wir haben natürlich durch Digitalisierung und wir brauchen aus meiner Sicht auch die Digitalisierung die Möglichkeit, unsere ganzen Energiesysteme intelligenter zu machen, smarter zu machen. Man spricht da von Smart Energy. Mhm. Also indem wir halt wirklich das Stromangebot und die Stromnachfrage aufeinander abstimmen. Dass wir dann, wenn viel Strom produziert wird, wenn wir also gerade Wind und Sonne zur Verfügung haben, dass dann auch der Strom verbraucht wird, dass die Geräte in Haushalten zum Beispiel dann gestartet werden, dass die Waschmaschine dann läuft, wenn gerade Wind und Sonne da sind, oder natürlich auch in der Industrie, dass die Industrieprozesse darauf abgestimmt sind, dann viel Strom zu verbrauchen, wenn wir ein großes Stromangebot haben. Und damit dieses Dilemma, was wir so ein bisschen haben, dass wir ohne Wind und Sonne praktisch wenig regenerativ erzeugten Strom zur Verfügung haben. Mhm. Man spricht dann in der Dunkelflaute und dann trotzdem Öl, Gas verbrennen müssen, um das ein bisschen abzumildern. Da kann die Digitalisierung natürlich im Strombereich enorm helfen. Und ohne Digitalisierung werden wir das auch gar nicht hinbekommen, einen sehr hohen Anteil regenerativer Stromquellen in Deutschland einzusetzen. Mhm. Und im Wärmebereich gibt es auch ähnliche Möglichkeiten. Also wir können zum Beispiel im Gebäudebereich, da haben wir auch eine Reihe von Untersuchungen gemacht, wir können ungefähr 20% der Heizenergie einsparen, indem wir intelligente, smarte Heizungssysteme in die Gebäude einbauen, wo dann die Wärme dann zur Verfügung gestellt wird und auch nur dann in die Räume geheizt werden, wenn jemand da ist und wenn es sich lohnt und wo dann zum Beispiel nachts und am Wochenende, wenn Räume nicht genutzt werden, die Heizung automatisch runtergefahren werden.
Mhm. Ja, gerade auch in Firmengebäuden ja zum Beispiel, ne, wo tendenziell auch viel irgendwie immer noch durchläuft gefühlt. Also ich weiß auch bei uns, dass Geräte irgendwie angeschaltet bleiben, Kopierer übers Wochenende oder was weiß ich. Das kommt alles noch obendrauf. Aber wie Sie sagen, gerade dann so Heizungsbereich und so, klar, da ist auch wahnsinnig viel Einsparungspotenzial noch da.
Genau, das machen natürlich auch viele schon, aber es machen auch noch nicht alle. Also wir haben das bei uns in unseren Büroräumen auch vor, ich weiß, ist jetzt wahrscheinlich schon fast 10 Jahre eingeführt, dass er wirklich automatisiert die Heizungen nachts runtergefahren werden, am Wochenende runtergefahren werden, weil per Hand wird es dann trotzdem immer wieder vergessen, die Heizung runterzudrehen fürs Wochenende. Und wir haben enorme, ich glaube, wir haben über 30% Energieeinsparungen dadurch erreicht.
Okay, das schlägt sich dann ja auf jeden Fall auch in der Bilanz nieder am Ende des Jahres, ja. Sie hatten jetzt ja schon ein bisschen erklärt, wie wir quasi Probleme auch wieder lösen können, die die Digitalisierung selbst verursacht sozusagen. Haben Sie vielleicht auch noch konkrete Beispiele für digitale Technologien oder Anwendungen, die eben speziell zur Lösung von Umweltproblemen entwickelt wurden? Also die jetzt vielleicht nicht direkt mit Digitalisierung zusammenhängen, aber anderen Umweltproblemen, die wir auch in großer Zahl haben?
Wie gesagt, Digitalisierung ist ja ein Querschnittsthema. Wir können digitale Produkte überall einsetzen und da gibt es unendlich viele Beispiele. Also wir können Digitalisierung für Artenschutz zum Beispiel einsetzen, indem halt über digitale Systeme Pflanzen erfasst werden, neue Pflanzen identifiziert werden. Wir nutzen auch digitale Systeme zum Beispiel natürlich für Klimaberechnungen, für die Beobachtung des Regenwaldes. Also all das, da brauchen wir Digitalisierung, um sowas überhaupt zu machen. Also wir setzen das überall ein und es gibt da unendlich viele Bereiche, wo man Digitalisierung einsetzen kann. Und aus meiner Sicht, ohne Digitalisierung wird es auch nicht funktionieren. Und wir brauchen auch letztendlich leistungsfähige digitale Infrastrukturen. Wir brauchen ein schnelles Internet, flächendeckend in ganz Deutschland. Wir brauchen auch die großen Rechenzentren, um die Rechenkapazitäten überhaupt zur Verfügung zu haben, um das machen zu können. Also da gibt es unendlich viele Bereiche, was man mit Digitalisierung machen kann. Ich hatte schon gesagt, in der Landwirtschaft, im Energiebereich, in der Gebäudetechnik, die Unterstützung von Unternehmen bei den ganzen Erfüllen von regulativen Kundenanforderungen, Lieferkettengesetz. Und wir können mit künstlicher Intelligenz letztendlich auch fast alles optimieren. Also wir können künstliche Intelligenz, das sind ja selbstlernende Systeme, die es schaffen, viele Daten zu analysieren und dann auch Schwachstellen herauszufinden. Wo gibt es mehr Möglichkeiten? Wo gibt es Möglichkeiten, Ressourcen einzusparen? Deshalb ist es auch wichtig, letztendlich die Digitalisierung auch in Unternehmen, auch gerade im Mittelstand voranzutreiben, damit wir diese Potenziale auch erschließen können. Mhm. Und wir machen zum Beispiel einmal im Jahr den Green Startup Monitor, also wo wir die Startups in Deutschland daraufhin untersuchen, wie nachhaltig sind sie, wie grün sind sie, und stellen fest, dass die Anteile von Startups, die digitale Geschäftsmodelle haben, also die sich letztendlich mit digitalen Lösungen beschäftigen, immer weiter zunehmen. Und der Großteil der nachhaltigen Startups hat in irgendeiner Weise ein digitales Geschäftsmodell heutzutage.
Mhm. Ja, spannend.
Das ist ja tatsächlich total interessant. Sie haben es an der einen oder anderen Stelle jetzt auch schon anklingen lassen, wie Ihre Arbeit so aussieht. Aber vielleicht können Sie da wirklich auch noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Also womit beschäftigt sich Ihre Forschung? Was sind so konkrete Projekte aktuell? Und damit verbunden, was sind vielleicht gerade auch so die Fragestellungen, die letztlich auch die Industrie und die Gesellschaft umtreiben auf dem Thema?
Wir sind verhältnismäßig kleines Institut in Berlin, aber wir beschäftigen uns natürlich fast ausschließlich mit digitalen Lösungen bei uns. Mhm. Und ich kann mal so ein paar Projekte kurz skizzieren. Also eins Projekt hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Da geht es um die Abwärmenutzung aus Rechenzentren, wie man das optimieren kann. Wir haben ein weiteres Projekt, was sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Das ist auch ein sehr spannendes Projekt. Da geht es darum, mithilfe von künstlicher Intelligenz einen Blick in die Zukunft zu ermöglichen. Also die Idee ist, wir können unter bestimmten Annahmen sehen, wie sieht mein Umfeld in 30 Jahren aus? Also wie entwickelt sich meine persönliche Umgebung in 30 Jahren, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, wenn wir bestimmte Klimaschutzziele erreichen oder nicht erreichen, wenn wir bestimmte...
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Maßnahmen der Energiewende ergreifen und dann kann ich dann halt wirklich sehen, wie sieht mein persönliches Umfeld aus und das auch in Bildern. Also ich kann mit diesem, wenn das mal funktioniert, das ist leider aktuell noch nicht so, aber ich denke mal, dass wir in 1-2 Jahren dann funktionsfähigen Prototypen haben. Ich kann dann also praktisch ein Foto von meinem Haus oder von meiner Wohnumgebung hochladen und kann mir dann ansehen, wie sieht das in 30 Jahren aus, unter bestimmten Annahmen des Klimawandels, unter bestimmten Annahmen, wie unser Energiesystem umgebaut wird. Also ich erlaube mir dann praktisch einen Blick in die Zukunft mit diesem Tool. Und das finde ich ein sehr spannendes Projekt, weil es ist ja auch häufig die Frage, keiner kann sich ja so genau vorstellen, was bedeutet das eigentlich? Und dann nützen wir letztendlich die Digitalisierung dazu, uns die Vorstellung oder das Bild der Zukunft etwas klarer zeichnen zu können.
Mhm. Ja, spannend und vor allem, wenn es wirklich auf die eigene Umgebung bezogen ist, ne? Denn ich meine, wir kennen alle, glaube ich, genügend Bilder von brennenden Regenwäldern und schmelzenden Polkappen und so, aber wenn man wirklich sieht, okay, so wird sich das bei mir konkret in der Umgebung verändern, das ist nochmal was ganz anderes, wenn man das vor Augen hat, denke ich.
Genau, ich finde, es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt und wir sind da jetzt seit einem guten halben Jahr beschäftigt und es ist erstaunlich, welche Fortschritte auch die Digitalisierung und speziell die künstliche Intelligenz alleine im letzten halben Jahr gemacht hat. Also so die ersten Bilder, die wir da erzeugt haben, da habe ich dann noch gedacht, oh ja, es ist ganz nett, aber irgendwie so richtig schön nicht. Heute erzeugen wir schon Bilder, da muss man wirklich dreimal hinschauen, um zu erkennen, dass es wirklich ein generiertes Bild ist und kein echtes Bild. Ja.
Ja. Und dennoch möchte ich an der Stelle mal so eine persönliche Frage an Sie richten. Wie geht's Ihnen denn damit? Also gerade weil einfach die Entwicklungen sich ja teilweise selbst überholen und wie Sie gerade gesagt haben, man hat dann die Chance, in die Zukunft zu blicken und weiß eigentlich nicht so richtig, was einen erwartet. Traut man sich? Ist es vielleicht auch was, was einen dann irgendwie nachhaltig länger beschäftigt? Wie geht's Ihnen denn da ganz konkret damit? Haben Sie manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Digitalisierung eben nicht nur Grundpositives mit sich bringt und man auch so ein bisschen vielleicht überfordert oder überrollt ist von diesen ganzen Entwicklungen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Digitalisierung, auch wenn ich jetzt im Wesentlichen über die Chancen bisher gesprochen habe, birgt natürlich auch eine ganze Reihe von Risiken. Also Digitalisierung ist auch in der Vergangenheit selten dazu genutzt worden, wirklich die Umweltbelastung, die Energieverbräuche, die Klimagase wirklich massiv zu senken, sondern sie hat eigentlich vielfach eher dazu geführt, dass wir ein weiteres Wirtschaftswachstum hatten und mehr Energie verbraucht wurde, mehr Ressourcen verbraucht. Auch wenn wir uns heute anschauen, wo Digitalisierung eingesetzt wird, also auch gerade wo Systeme der künstlichen Intelligenz zum Beispiel eingesetzt werden, die werden ja im Wesentlichen dazu genutzt, die Leute zu mehr Konsum anzuregen, indem sie halt Vorschläge bekommen, was sie sich sonst alles noch kaufen können, indem versucht wird, sie auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen möglichst lange zu halten, damit sie da möglichst lange agieren auf diesen Plattformen. Also die Digitalisierung führt nicht automatisch zu mehr Umweltschutz und zu mehr Klimaschutz. Aber... und das ist halt meine persönliche Meinung, wir werden es aber auch ohne die Digitalisierung nicht schaffen, die Ressourcen zu senken, sondern wir müssen das einfach hinbekommen, die Digitalisierung in Zukunft mehr zu lenken. Und wenn man jetzt ein bisschen weg von der ökologischen Nachhaltigkeit geht und mehr auch Richtung soziale Nachhaltigkeit und die ganzen Potenziale, die gerade auch künstliche Intelligenz liefert, wo man sich natürlich schon überlegen muss, was für eine Gesellschaft wollen wir denn in 10 oder 20 Jahren? Wollen wir wirklich eine Gesellschaft haben, wo künstliche Intelligenz letztendlich uns alle Aufgaben, alle Themen abnimmt und wir letztendlich nur noch Spielball der künstlichen Intelligenz sind? Oder wollen wir versuchen, das irgendwie so zu steuern, dass der Mensch zumindest derjenige bleibt, der die Entscheidungen trifft?
Ja, also ich glaube, wie Julia sagte, da hat sich auch in den letzten halben Jahr ja so viel, so schnell bewegt, dass einfach auch unsere Gesetzgebung und so weiter an vielen Stellen überhaupt nicht hinterherkommt bisher. Also auf jeden Fall viele Brandherde, glaube ich, noch. Leider können wir natürlich die jetzt nicht alle aufmachen, aber auf jeden Fall wichtig, das mal anzusprechen, dass da natürlich auch leider viel Negatives mit im Spiel ist. Sie haben es jetzt schon auch angesprochen, kurz soziale Gerechtigkeit. Das wäre jetzt noch mal ein bisschen unsere Frage zum Abschluss. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen abschätzen. Wie können wir denn sicherstellen, dass die ganzen Vorteile der Digitalisierung im Bereich Nachhaltigkeit auch global und gerecht halbwegs verteilt werden?
Ja, das ist auch eine sehr große Herausforderung, wo ich jetzt auch noch keine Patentlösung darauf habe. Aber es ist zumindest, muss man sich dessen bewusst sein, dass es keine automatische Wirkung gibt, dass Digitalisierung zu mehr Gerechtigkeit, auch nicht zu mehr Demokratie führt, sondern wir haben ganz häufig genau die entgegengesetzten Wirkungen. Also wenn wir das Thema künstliche Intelligenz uns gerade anschauen, wo ich davon ausgehe, dass uns das die künstliche Intelligenz ganz massiv in unserer Lebens-, Wirtschafts- und Arbeitsweise in den nächsten Jahrzehnten beeinflussen wird, dann wird das aktuell vor allen Dingen aus den USA und aus China getrieben. Und nur die haben auch die großen Systeme, um künstliche Intelligenz einzusetzen. Also wir in Europa haben auch eine Menge Kompetenz, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was da an Rechenkapazitäten aktuell in den USA aufgebaut wird, da kommen wir gar nicht mit. Und das ist jetzt auch schon ein strategisches Thema, dass die USA Nvidia, also der kennen viele aus dem Grafikprozessorenbereich, also die numerische Prozessoren herstellen, die auch gerade für künstliche Intelligenz genutzt werden, verbieten, nach China zu exportieren, weil es halt einfach ein strategisches Thema ist, der anderen Weltmacht halt nicht zu ermöglichen, die entsprechenden Kapazitäten im eigenen Land aufzubauen.
Okay, ja.
Und das führt nicht zu Gerechtigkeit. Und wenn wir dann Richtung Afrika, Südamerika schauen, sehe ich momentan eher die Gefahr, dass diese Regionen noch weiter abgehängt werden als bisher.
Und gleichermaßen ist das ja wirklich jetzt in unserem Gespräch mit Ihnen angeklungen, hätte ja aber die Digitalisierung, das wäre eigentlich genau solche Probleme, also auch Ungleichheiten, Verteilungsthematiken und so weiter auflösen könnten, wenn wir das wollen. Es ist vielleicht auch immer so ein bisschen die Frage, wie man letztlich die Digitalisierung nutzt, also wie man es dann ganz konkret einsetzt.
Genau, also meine Überzeugung ist auch, dass wir es ohne Digitalisierung auch nicht schaffen werden. Die Frage ist, wie kriegen wir die Digitalisierung so gelenkt, dass sie die positiven Effekte verwirklichen kann und die negativen Effekte möglichst vermieden werden. Und das ist nicht einfach. Da müssen wir, glaube ich, in Europa und auch gemeinsam in Europa versuchen, Alternativkonzepten, die wir in den USA haben, wo wir sehr stark auf freie Marktwirtschaft setzen, das machen, was möglich ist. Und China, wo dann die Digitalisierung sehr stark auch dazu eingesetzt wird, die Bevölkerung zu kontrollieren, positiv ausgesetzt zu führen, zu leiten, ja, man kann es auch negativ ausdrücken, die zu beeinflussen und Restriktionen aufzubauen. Und wir müssen da in Europa einen dritten Weg finden, wo wir sagen, wir versuchen, die Digitalisierung so einzusetzen, dass nicht alles gemacht wird, was gemacht werden kann und es nur Richtung mehr Wachstum, mehr Energie, mehr Ressourcenverbrauch geht, sondern die positiven Effekte der Digitalisierung zu nutzen und uns damit auch vielleicht weltweit gegenüber anderen Regionen abzugrenzen und zu zeigen, es geht auch anders.
Und wie Sie sagten, auch ein bisschen mehr Open Source quasi zu gestalten, ne? Dass man auch sagt, es muss auch nicht immer alles nur auf Gewinnmaximierung halt ausgerichtet sein. In vielen Bereichen können wir uns vernetzen und mehr als globale Menschheit denken und einfach überlegen, wie können wir alle davon Vorteile haben und nicht immer nur die Einzelnen.
Genau, also das ganze Thema Open Source, Open Data ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema, ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber wo wir auch in Europa einfach zeigen können, wir machen es anders, weil in den USA sammeln ja die großen Tech-Konzerne, sammeln die Daten, aber sie stellen sie ja nicht zur Verfügung, sondern sie nutzen, um selbst größer zu werden, um selbst ihre Geschäftsmodelle auszuweiten. In China werden die Daten gesammelt, um die Bevölkerung zu kontrollieren.
Ja.
Und wir können natürlich zeigen, wenn man die Daten natürlich unter Berücksichtigung der Datenschutzgrundsätze, aber frei allen verfügbar macht, vielleicht viel mehr Wirtschafts- oder Wohlstandswachstum generieren, als wenn man das wenigen großen Tech-Konzernen überlässt, die damit immer größer werden und ihre Gewinne maximieren.
Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort und fast so ein bisschen eine Vision, die Sie an der Stelle nochmal aufgemacht haben. Vielen Dank dafür. Dann hoffen wir, dass auf dem Weg der Digitalisierung auch immer mal wieder so die positive Abzweigung genommen wird, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich bedanke mich stellvertretend natürlich für uns beide bei Ihnen für dieses Gespräch. Schön, dass Sie heute im Grünland waren.
Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Ja, da gab es jetzt auf jeden Fall ein paar spannende Insights im Interview, denn man muss sagen, die Digitalisierung birgt auch die Chance, dass einfach energieintensive Prozesse optimiert werden und letztlich dann auch energieverschwendende Gewohnheiten tatsächlich eliminiert werden können. Und dazu möchte ich nochmal einen Bericht des Weltwirtschaftsforums mitbringen. Da wurde nämlich geschätzt, dass die Digitalisierung bis 2030 mehr als 15% der gesamten Treibhausgasemissionen einsparen könnte. Und man muss ehrlicherweise sagen, angesichts des 1,5-Grad-Ziels sind wir da auch wirklich angehalten, einiges in diese Richtung zu unternehmen. Also, wie so oft, wir alle haben es letztlich selbst in der Hand und da hat die Technologie auch wiederum ihr Gutes, denn dank Internet haben einfach sehr viel mehr Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu umfangreichen Bildungsressourcen. Das fördert eben nicht nur die Bildung, sondern letztlich auch das Bewusstsein für Umweltfragen und Nachhaltigkeitsthemen. Bildung, das wissen wir ja aus verschiedenen anderen Gesprächen, ist oft einfach ein Schlüssel zur Förderung von nachhaltigem Verhalten. Denn nur was ich kenne oder worüber ich überhaupt Bescheid weiß, mit dem kann ich mich intensiver auseinandersetzen. Und sobald wir auch dann als Menschen die Auswirkungen des Handelns auf die Umwelt begreifen, desto eher entscheidet man sich vielleicht auch für nachhaltige Lösungen.
Ja, genau. Und es ist eben auch wichtig zu betonen, was wir jetzt schon ein paar Mal angemerkt haben in dieser Folge, dass wir als Gesellschaft und eben auch als Individuen eine Verantwortung haben, diese ganzen tollen Technologien auch eben nachhaltig zu nutzen und sicherzustellen, dass die ganzen Vorteile eben nicht unbedingt auf Kosten der Umwelt gehen. Denn die Digitalisierung kann, wie gesagt, eine grüne Revolution in gewisser Weise sein, aber wir müssen sie eben auch weise und verantwortungsvoll einsetzen. Wir hoffen, dass diese Episode euch ein bisschen dazu inspiriert hat, über euren eigenen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der Digitalisierung ein bisschen mehr nachzudenken und zu überlegen, an welchen Stellen und an welchen Stellschrauben ihr vielleicht noch ein bisschen drehen könnt.
Oder um es mit Peter Lustig zu sagen, ihr erinnert euch sicher daran, Löwenzahn früher endete ja immer mit, jetzt aber mal abschalten. Also jetzt bitte noch nicht, ne, weil es kommt noch das Grünfutter, aber am Ende der Folge, ne, wir wiederholen es nochmal.
Genau. Dann macht Julia in Zukunft immer den Peter Lustig-Move am Ende jeder Folge. Also wir hoffen, ihr habt jetzt noch nicht abgeschaltet, denn natürlich kommt jetzt auch noch unser Grünfutter und unsere guten Nachrichten. Und ich fange heute mal an. Und zwar habe ich fürs Grünfutter eine MDR-Doku. Die habe ich neulich geschaut. Die heißt Vom Glück Kühe zu retten.
Oh.
Hat mich sofort angesprochen.
Fühle ich.
Ja, ich bin ein großer Fan davon, wenn Kühe einfach irgendwie ein schönes Leben haben, weil das so liebe, süße Tiere sind, die eigentlich auch sehr lange leben unter den richtigen Bedingungen. Und da geht es um Conny Böttger, die rettet im Erzgebirge Kühe vor dem Schlachter mit Hilfe ihres Vereins Tierparadies Muriel, also Mu wie Mu, so wie vielen TierpartnerInnen, die eben jede Menge Geld beisteuern. Denn mittlerweile haben mehr als 40 Kühe, Bullen und Kälber bei ihr ein ganz neues Leben gefunden. Und ja, jedes Tier auf diesem Hof hat natürlich auch seine eigene Leidensgeschichte. Und die kennt sie auch. Also sie kann wirklich auf jede Kuh irgendwie zeigen und sagen, ja, die kommt da und daher. Sie ist damals so zu uns gekommen und so. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass diese Tiere hier alle ein Happy End bekommen. Und angefangen hat das alles mit der letzten Kuh, nämlich Bella, von Connys Großeltern. Die hat sie damals vom Schlachter zurückgekauft. Ich glaube sogar auch noch mit geliehenem Geld, einfach weil ihr das so wichtig war, diese Kuh noch zu retten. Und dann hat sie recht schnell den Verein eben gegründet, um andere MitstreiterInnen zu gewinnen. Und als dann aber immer mehr gerettete Rinder dazukamen, dann musste natürlich auch ein entsprechender Ort gefunden werden, wo die unterkommen können. Und da fand die Conny dann einen landwirtschaftlichen Betrieb im Erzgebirge mit freien Stallungen. Mhm. Und dieser landwirtschaftliche Verwalter war das, glaube ich. In der Doku erklärt dann aber auch, dass diese Glücksherde, so heißen die, auch ganz süß, eben nur dort gehalten werden kann, weil auf demselben Hof nebenbei noch ein konventioneller Wirtschaftsbetrieb mit anderen Kühen läuft. Muss man leider sagen. Also auf der, du hast so die Stallgasse, auf der einen Seite steht die Glücksherde, muss nichts tun den ganzen Tag, ist happy. Und auf der anderen Seite stehen halt die normalen Milchkühe, die am Ende ihres kürzeren Lebens dann auch trotzdem zum Schlachter kommen. Es ist nicht ganz so rosarot, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber trotzdem echt eine super schöne Initiative. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, diese Conny Böttger hat eigentlich einen ganz anderen Vollzeitjob und kümmert sich um diesen Verein, die Spendenakquise, die ganze administrative Arbeit, was da alles so ansteht, einfach nebenbei. Also wirklich beeindruckend fand ich. Und jetzt kann man natürlich fragen, ist es denn sinnvoll, ein paar einzelne Kühe zu retten, während 100.000 immer noch geschlachtet werden? Und die Conny sagt dann dazu, eine Kuh zu retten verändert nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt verändert sich für diese eine Kuh. Und es ist auch so, ich finde, man kann trotzdem ja jedes Leben wertschätzen und sagen, hey, ich kann natürlich nicht alle Kühe retten, aber diesen Paaren habe ich auf jeden Fall ein schöneres Leben beschert. Und was ich auch cool fand, in dieser Doku geht es auch eben nicht nur um die Rinder, sondern vor allem auch um die Menschen, deren Leben sich durch diese Tiere verändert haben. Und ich habe wirklich mehrfach geweint bei dieser Doku. Ich meine, ich bin da auch wirklich sehr nah am Wasser gebaut, muss man sagen. Aber da gab es Geschichten, was die Leute so erzählt haben, die also eine ganz enge Verbindung zu bestimmten Kühen aus dieser Glücksherde haben. Und mich hat das wirklich zu Tränen gerührt. Aber auf eine schöne Art auch. Ganz, ganz toll und irgendwie eine ganz süße Doku. Ich glaube, die ging auch nur eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Also kann man gut mal in der Mittagspause sich irgendwie gönnen.
Schön.
Genau, kann ich sehr empfehlen, vom Glück Kühe zu retten. Aber was war das andere? Vom Glück mit Pferden zu leben. Das ist ein Buch, das ich habe. Das ist was anderes. Aber Kühe zu retten, auch sehr schön.
Vielleicht darf ich da sogar noch was anschließen, weil eine ähnliche Thematik ist mir auch kürzlich begegnet. Und ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Jana. Es ist Joa Berge, der seinem Leben auch so eine völlig andere Richtung eigentlich gegeben hat. Der wirklich so sein gesamtes Leben lang irgendwie eine besondere Verbindung hatte zu Kühen und eigentlich in einem völlig anderen Kontext, auch beruflich und sozusagen auch in seiner Lebenssituation verankert war und dann irgendwann seinem eigentlichen Traum, wenn man so will, gefolgt ist und tatsächlich auch einen, ich glaube, er nennt es Lebensplatz.
Ah, von ihm ist dieses Buch Kühe kuscheln, ja.
Genau, ja. Kühe kuscheln, Spiegel-Bestseller übrigens.
Mhm.
Außerdem gibt es auch über ihn eine Doku, die ist mit Sicherheit auch in der ARD-Mediathek verfügbar. Müsste ich jetzt mal raussuchen, habe ich natürlich nicht vorbereitet. Also ehrlich gesagt, fand ich auch richtig toll. Und da gibt es ja auch wirklich die Möglichkeit, sozusagen das Kuhkuscheln bei ihm auch aktiv auf seinem Hof zu erleben. Also verlinken wir euch auch noch in den Shownotes. Und auch da zeigt sich einfach so diese besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier und was das sozusagen auch auslöst.
Voll schön. Ich glaube, das Buch gönne ich mir auf jeden Fall auch mal.
Mhm.
Das sieht auch sehr cool aus. Ja, also super schöne Thematik.
Ja, absolut.
Und du hast noch eine gute Nachricht für uns mitgebracht.
Ja, ich habe noch eine gute Nachricht mitgebracht und wahrscheinlich werdet ihr euch denken, ist ja irgendwie ein alter Hut, wenn ich jetzt hier daherkomme mit, Achtung, Trommelwirbel, Einwegpfand.
Okay.
In Deutschland haben wir das ja gefühlt schon ewig und ich habe mal nachgesehen, tatsächlich, also seit 2003 nämlich schon.
Ich hätte sogar gedacht, noch länger.
Ja.
20 Jahre erst.
Aber soll ich dir was sagen? Ich bin älter, als ich manchmal denke.
Wir sind gleich alt, Julia. Also, ne?
Jedenfalls, ich kann mich kaum noch erinnern an Zeiten ohne Flaschen- und Dosenpfand, ehrlich gesagt.
Nee, wo ich erinnere mich am Anfang, weißt du, da waren das noch keine Automaten, sondern man hat die an der Kasse, wurden die alle so einzeln abgestrichen und dann in so eine Tüte gepackt oder sowas. Ja, das war
erinnere ich auch noch. Ja, ja. Man muss aber sagen, das hat auch tatsächlich Wirkung gezeigt, denn in Deutschland ist es mittlerweile so, dass wir eine sogenannte Sammelquote, also was quasi an Flaschen und Dosen auch tatsächlich wieder zurück in den Kreislauf geht, von sage und schreibe 98%. Das ist schon wirklich beachtlich. Und diese Pfandsysteme und eben auch verpflichtende Mehrwegquoten tragen maßgeblich dazu bei, eben Plastikmüll zu vermeiden. Viele europäische Staaten haben schon so Modelle oder auch vergleichbar. Und die wissenschaftlichen Untersuchungen, die dazu angestellt wurden, bestätigen eben auch, dass ein Pfandsystem und jetzt kommt nämlich die Neuigkeit an dieser Good News in Österreich die beste Alternative sind zur Erreichung einer Sammelquote von 90%. Warum überhaupt? Es gibt in der EU eine Richtlinie, die nennt sich Single-Use Plastics-Richtlinie. Und die wiederum sieht vor, dass Getränkeflaschen aus Kunststoff, nochmal kurz Blick Richtung Österreich, da gibt es nämlich jährlich ungefähr 1,6 Milliarden davon, die in den Verkehr gebracht werden. Und diese sollen bis zum Jahr 2025 zu mindestens 77% und bis zum Jahr 2029 zumindest eben genannten 90% getrennt gesammelt werden müssen. Aktuell ist Österreich da bei 70%, also die 77 im Jahr 2025 sollten auf jeden Fall erreichbar sein, denn ab 2025 ist es so, dass auch in Österreich flächendeckend Einwegpfand erhoben wird. 25 Cent sind das, also vergleichbar mit Deutschland für das Flaschen- und Dosenpfand. Ausgenommen sind Milch und Milchgetränke. Jetzt denkt ihr euch, ist ja echt ein Ding, gab es das in Österreich überhaupt nicht? Hatten die kein Pfand? Jein. Also flächendeckend eben nicht, Einwegpfand nicht, sondern tatsächlich eben nur auf Mehrwegflaschen. Und das wird jetzt enorm ausgeweitet, zumindest ab 2025. Ist doch eine ganz gute Nachricht, oder?
Cool. Schöner wäre es natürlich, wenn es generell kaum noch Einwegplastik gäbe.
Absolut.
Das wissen wir.
Auch das ist aber eine Bestrebung tatsächlich. Da hat sich Österreich auf die Fahnen geschrieben, wirklich auch dieses Einwegmodell so ein bisschen auslaufen zu lassen, zumindest schrittweise und auch immer stärker einfach in Richtung Mehrweg sich zu orientieren, so wie das auch andere Länder, insbesondere innerhalb der EU, letztlich auch tun.
Cool. Das klingt doch gut. Also, kleiner Reminder, bringt mal wieder eure Pfandflaschen weg und sammelt ein bisschen Geld ein für den nächsten Einkauf.
Genau so ist es.
Genau.
Und wir haben es euch schon angekündigt, es muss jetzt quasi kommen. Wir sind nämlich mit der Folge durch und ach, ihr seid immer noch da. Jetzt aber dann wirklich abschalten.
Abschalten. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Bis dahin, macht's gut.